Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Seminar. Hare Krishna. Und freue mich sehr, dass ihr in euch den Entschluss gefunden habt, teilzunehmen. Ich habe heute noch mit einem Devotee gesprochen am Telefon, der sagte, du, ich habe da Yoga entdeckt, wir machen Yoga und so. Ist das auch was für Devotees? Und ich habe gesagt, es ist direkt für Devotees konzipiert. Mein Seminar heißt Krishna Darshan, Augen um Krishna zu sehen. Und ist das Ergebnis einer langen, sagen wir mal, Überlegung, die ich sehr gerne in einem Buch zusammenfassen möchte, das den Arbeitstitel hat, Die Reise der Liebe. Ist im Entstehen. Ich möchte sehr gerne euch ein paar kleine Tipps geben von meiner Seite, wie ihr die Zeit in Goloka Dham optimal nutzen könnt während dieses Seminars. Ich möchte euch nämlich kleine Anhaltspunkte geben für euren ganz persönlichen Seminarsplan. Es wäre schön, wenn ihr als erstes versucht, in einer fragenden Haltung an das Seminar heranzugehen, nämlich ganz spezifisch nach Hilfen Ausschau haltet für euren eigenen Krishna Darshan, das heißt euren eigenen Weg, Krishna liebevollen Darshan zu haben. Ich möchte euch auch bitten, in der Zeit, wo ihr im Seminar seid oder in Goloka Dham seid, euch so ein bisschen zu fühlen wie Pilger, die gekommen sind, um einen Schatz zu heben. Chaitanya Mahaprabhu hatte einmal gesagt, dass wir drei Schätze haben, die eigentlich auf uns warten, Gauranga. Krishna Prema ist das Erste. Das Zweite ist unsere Beziehung zu Krishna. Und das Dritte, der dritte Schatz ist Bhakti, das heißt unser liebevollen Service für Krishna. Das sind drei Schätze, die jedem von uns mitgegeben sind als Geburtsrecht. Du hast eine Beziehung zu Krishna, eine ganz besondere Beziehung zu Krishna. Das ist Krishna Sambandha. Du hast eine Möglichkeit, einen Krishna Bhakti zu machen, Service zu Krishna zu tun, und du hast die Möglichkeit, Krishna Prema zu entwickeln. Drei Schätze. Also seid bitte hier wie Schatzsucher. Treasure, yes. Und dann möchte ich euch als Drittes einfach empfehlen, hier in einer spirituellen Haltung hier zu sein, was immer das für euch bedeutet. Manche von euch werden sich im Frühaufstehen versuchen, also das sage ich jetzt scherzhaft, ich weiß, dass ihr alle wahnsinnig früh immer seid. Habt Gemeinschaft mit den Devotees, sprecht über tiefe spirituelle Fragen, nützt es also aus, denn wenn ihr diesen Rahmen schafft, werdet ihr viel mehr spirituelle Erfahrung machen. Spirituelle Erfahrung zu machen, geht wirklich nur, ist nur möglich, wenn man sich in die Haltung begibt, in der diese Erfahrungen möglich sind. Eine moderne Geschichte. Die Devotees sind wie, haben so eine kindliche Art. Jetzt ist da eine Box, die wird geöffnet. Was ist da drin? Das ist jetzt. Ich habe also eure Aufmerksamkeit jetzt mit einem ganz einfachen Trick gewonnen. Es gab einmal viele Schüler von einem guten spirituellen Meister. Diese Schüler waren enttäuscht. Wir haben jetzt noch nicht die Erleuchtung. Wir wollen sie schnell haben. Bitte, sehr schnell. So lange praktizieren wir den Prozess schon. Aber unser Herz ist noch nicht geschmolzen und wir haben Krishna noch nicht gesehen. Da sagte der Guru: Ihr seid noch nicht so weit. Ihr müsst noch mehr Sadhan üben und das Herz reinigen. Aber die Schüler waren unzufrieden. Es gibt jetzt so viele andere Gurus. Wir wollen die Erleuchtung schnell. Kannst du uns überhaupt die Erleuchtung geben, Guru Maharaj? Wir geben dir noch 3 Tage. Wenn wir sie dann nicht haben, dann gehen wir woanders hin. Der Guru sagte: Um Erleuchtung zu bekommen, muss das Herz ein Wohnort für den Herrn werden. Man kann den Herrn nur sehen mit Augen der Liebe. Das ist eine Frage im Herzen. Das ist nicht eine Frage des Verstandes. Aber sie drängten weiter: Gib uns die Erleuchtung schnell. Da sagte der Guru: Gut. Ihr müsst nur einen kleinen Test noch bestehen. Und er schickte einen seiner Leute zum Marktplatz. Dieser kam mit einem großen Korb mit Früchten zurück und verteilte die Früchte. Und der Guru sagte: Bitte, mein Test ist einfach. Geht an einen Ort und esst die Frucht, die ich euch gegeben habe, auf, ohne dass es irgendjemand sieht. Ihr müsst sie alleine aufessen. Ha, lachten die Schüler. Das ist aber einfach. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Und sie gingen aus und kamen nach 3 Stunden mit Birnenknusten, Pfirsichknusten, Apfelknusten und Bananenschalen zurück. Wir haben den Test bestanden. Gib uns die Erleuchtung jetzt. Wu sagte: Einer ist noch nicht zurückgekommen. Wir müssen auf ihn warten. Sie warteten und warteten. Und erst nach 2,5 Tagen kam der eine, über den man immer so gelacht hatte, zurück. Er weinte und erreichte die ganze Frucht zurück. Es war ein Apfel. Ich konnte deinem Test nicht genügen. Ich konnte nicht einen Ort finden, an dem ich allein war. Du hast uns ja immer gesagt: Überall ist der Herr. Das war deine erste Lektion. Ich bin in die Höhle gegangen, aber auch da war ja der Herr. Er kann ja in der Dunkelheit sehen. Ich bin an die Seite des Flusses gegangen, wo es am meisten schäumte und nie ein Mensch hingeht. Da wollte ich meinen Apfel alleine essen. Aber ich merkte, auch da ist ja der Herr Krishna. Ich habe Vertrauen in das. Und deswegen konnte ich nicht deinen Test bestehen. Da sagte der Guru: Merkt ihr was? Ihr hattet nicht Shraddha, nicht Vertrauen in Krishnas Gegenwart. Dass Krishna in jedem Aspekt eures Lebens ist. Ihr wart von Leidenschaft überwältigt, die euch zu Ungeduld getrieben habt. Und die Schüler schwiegen. Und man hörte für kurze Zeit, wie der eine über den anderen immer gelacht haben, diesen Klang machte. Hare Krishna. Das ist eine kleine Geschichte zum Nachdenken. Unser Seminar heißt, Krishna ist genau darüber. Krishna sehen, Krishna erkennen. Über Qualifikation werden wir sprechen. Wir werden aber auch einen großen Devotee, der den Bhakti Rasa voll erfährt, Akura begleiten auf seiner Reise nach Vrindavan durch auf seiner goldenen Kutsche. Wir werden sehen, in was für ekstatische Stimmung er verfällt auf der Reise und wie er schließlich Krishna sieht. Und wir werden viel daraus erfahren und lernen. Jetzt muss ich gerade, yes. Darf ich euch mal fragen, was euch für Gedanken gekommen sind, als ihr auf der Reise zu diesem Seminar gekommen seid? Augen, um Krishna zu sehen. Was waren für Gedanken bei euch? Kommt jetzt der eingefleischte Seminargeber, der seine Zuhörer ein bisschen innerlich vorbereiten möchte auf die Geschenke, die er ihnen geben möchte. Das heißt, ich muss sehen, was ihr euch dabei denkt. Ist es überhaupt legitim für uns zu wünschen, Krishna zu sehen? Prabhupada hat ja gesagt, wir sollten uns erstmal qualifizieren und dann können wir Krishna sehen. Oder haben wir auch ein Recht auf eine echte Gottesverwirklichung, jetzt schon? Was denkt ihr euch zu diesen Themen? Ist es überhaupt wünschenswert, Krishna zu sehen? Ihr lächelt mir zuneigungsvoll zu. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte euch bitten, euch kurz umzudrehen zu eurem Nachbarn und euch Gedanken zu machen über, euch auszutauschen über diese Frage. Vielen Dank. Ich würde euch sehr gerne etwas vorlesen, was Srila Prabhupada einmal in einem Buch geschrieben hat dazu. Die Suche nach Erleuchtung passt auch gut zu unserer Geschichte. Es geht ja in diesem Seminar um einen greifbaren Kontakt mit Krishna. Ich glaube, das ist der Wunsch eines jeden Devoti. Wir möchten Krishna spüren und fühlen in unserem Leben. Wir wollen seine Gegenwart haben. Und es geht auch um eine Kontaktaufnahme mit Krishna. Srila Prabhupada sprach über diese Kontaktaufnahme. So dieser Klang, Govindam Adi Purusham, Tamaham Bhajami, erreicht Krishna. Er hört es. Du kannst nicht behaupten, Krishna hört uns nicht. Warum kann Krishna uns nicht hören, wenn du in ernsthafter Weise deine Gebete darbringst? Überleg doch mal, wir sind hier im wissenschaftlichen Zeitalter. Wenn schon Fernsehen und Radio-Messages von Tausenden von Meilen an unser Ohr und an unser Auge geraten, warum soll Krishna da nicht deine ernsten Gebete hören können? Wie kannst du sagen, er hört dich nicht? Kontaktaufnahme ist möglich also mit Krishna. Krishna kann uns hören. Prabhupada macht weiter. Und so ist es auch. In die andere Richtung. Genauso wie du ein Fernsehspiel sehen kannst, was von Tausenden von Meilen hierher gesendet wurde, kannst du Govinda in deinem Herzen sehen, wenn du dich nur richtig vorbereitest. Das wird im Brahma Sanghita gesagt. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Shridayeshu Vilokayanti. Und jetzt kommt der Satz, für den ich sterben könnte. Es gibt ein Fernsehen in deinem Herzen. Oh, Entschuldigung. Es ist nicht so, dass du erst einen Fernseher kaufen musst. Es gibt den Fernseher schon in deinem Herzen. Und Gott ist auch da. Du kannst ihn sehen. Du kannst ihn auch hören. Und du kannst mit ihm sprechen. Vorausgesetzt, du reparierst die Maschine. provided you repair the machine. Und dieser Reparaturvorgang, das nennt sich Krishna-Bewusstsein. Nun, um einen Fernseher zu reparieren, braucht man den Experten-Techniker. Genauso brauchst du die Hilfe von jemandem, der erfahren in der Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins ist. Dann wird deine Maschine in deinem Herzen arbeiten und du wirst Krishna sehen. Das ist die Perfektion des Yoga. Ich muss euch sagen, das hörte ich vor ungefähr 15 Jahren. Damals war es in meiner unmittelbaren Umgebung üblich zu sagen, man sollte nicht versuchen, Krishna zu sehen. Man sollte so handeln, dass Krishna einen sieht. Das war ein Satz, der unsere ganze Bewegung durchflutete. Der kam von Srila Prabhupada. Und der ist sehr überzeugend. Wir haben ihn oft gehört. Ich werde ihn nicht ausführen. Und dann hörte ich aber auch diesen Satz, diese Sachen. Das Lebewesen ist ausgestattet, um eine direkte Gotteserfahrung zu machen. Man kann nicht sagen, dass Krishna einen nicht hört, und man kann auch nicht sagen, dass Krishna nicht erwidern kann darauf. Und dann fing in mir ein Suchen an, ein Suchen, was vielleicht einmal in einer autobiografischen Studie wohl rauskommt. Das werde ich schreiben, wenn ich so kurz vor meinem Tode stehe, weil ich bin noch relativ jung, man wird nicht verstehen, durch was ich durchgegangen bin. Und ich meine in dem Sinne, dass ich fühle mich noch nicht sicher, das zu teilen mit der Welt. Ich bin selber noch nicht reif genug vielleicht, über meine Erfahrung zu sprechen. Außerdem ist da immer eine gewisse Vorsicht, weil darüber nur mit Menschen gesprochen werden kann, die einen gut kennen und die verstehen, warum man bestimmte Dinge getan hat. Außerdem hat man Angst, dass man verliert, wenn man über Dinge spricht. Aber ich möchte gerne so viel sagen, und da werde ich morgen anfangen. Irgendwann auf meiner Suche kam ich in den heiligen Orten an. Und es heißt, dass in den Dharms, dass Krishna dort gegenwärtig ist, spürbar gegenwärtig ist. Und habe lange Zeit in den Dharms verbracht mit einem Vorgang, der beschrieben wird, nämlich das Chanten der heiligen Namen. Das heißt, dass Krishna gegenwärtig ist in seinem heiligen Namen. Besonders dann, wenn man chantet an den Orten, wo er seine Spiele noch immer ausführt. Ich habe viele Dinge da so gemacht und habe gemerkt, dass diese Versprechung von Srila Prabhupada, dass tatsächlich, wenn man ernsthaft im Herzen das Herz vorbereitet, nicht, dass dann unglaubliche Erkenntnisse in Form von Gnadengeschenken möglich sind, wo man einfach weiß, das ist Krishna. Das war jetzt die moderne Technik nebenbei gesagt. Danke, Guru Hari, dann brauche ich nicht so laut zu sprechen mit der etwas angekratzten Stimme. In meinem Seminar möchte ich euch Mut machen, in diese Aussage, dass es möglich ist, Krishna, mit Krishna in Kontakt zu treten. In welcher Weise sich Krishna uns offenbaren wird bei dieser Suche, ist ganz und gar die Angelegenheit von Krishna. Ich würde euch einen kleinen Tipp geben, den ein guter Freund von mir gibt. Er hat zu mir einmal gesagt, Satchinanda Swami, ich habe es aufgegeben, nach dem Gesicht Krishnas zu suchen. Ich suche die Hände des Herrn. Das heißt, die Arrangierung, die er trifft in meinem Leben. Ich gucke auf die Hände. Es klingt so ein bisschen wie das Bhagavatam, das gesagt, dass man anfängt bei den Lotusfüßen des Herrn sein Darshan zu machen. Oh, sorry, ich möchte dich wirklich nicht in Betracht ziehen, aber man muss einen Vortrag dynamisch präsentieren. Ne? Also, nicht, dass man zu den Lotusfüßen des Herrn erst schaut und von da dann höher geht. Ich würde hier gerne sagen, schau auf die Arrangierung, die Krishna in deinem Leben macht. Das nur so als kleinen Tipp. Gut, jetzt sind wir soweit in das Seminar. Ich mache heute nur ein paar Anmoderationen. In der Bhagavad Gita wird diese Perfektion des Yogas, dass man also im Herzen Krishna wahrnimmt, das Herz ist der Ort, wo Krishna erscheinen wird am ersten, wird diese Perfektion beschrieben in einem Shloka in dem sechsten Kapitel. Yomang pashyati sarvatra savancha mayi pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati. Für jemanden, der mich überall sieht und auch alles in mir sieht, dieses Vertrauen, von dem wir in der kleinen Geschichte sprachen, für jemanden, der mich überall sieht und alles in mir, bin ich niemals verloren und auch er ist mir niemals verloren. Wir können Krishna sehen, wenn wir mit dem Auge des Vertrauens sehen. Einfach alles über, nicht getrennt mehr von Krishna sehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in einer Bewegung, wo wir so viel Philosophie haben und Philosophie sprechen können, dieses einfache, kindhafte Vertrauen in Krishnas Gegenwart einfach wegintellektualisiert und geredet wird. Dieses einfache Anfangspunkt für eine seriöse Gottesverwirklichung, die nicht mental ist, sondern wirklich auf Erfahrungswerten beruht. Dieser Eindruck, der stellt sich manchmal. Wenn man dann mit Devotees spricht, die viel Philosophie gelesen haben, aber dann mal einen ganz einfachen Devotee trifft, der dann einfach sagt, Krishna's Mercy, es gab heute wieder so ein nices Prasadam, das hat Krishna arrangiert für mich. Der so glücklich ist mit Tränen der Dankbarkeit. Da denke ich, ach, Nektar. Nicht? Warum ist dieses Vertrauen nicht immer da und somit die Sicht von Krishna nicht da? Krishna spricht darüber, oder Shukadev Goswami spricht darüber im dritten Kanto des Bhagavatams, zweites Kapitel, Text 11. Er sagt, Krishna hat seine Sicht vor allen Menschen auf der Erde, hat sein Darshan vor allen den Menschen in der Erde gezeigt. Aber dann verschwand er und entfernte seine Form von der Sicht derjenigen, die unfähig sind, ihn zu sehen, weil sie nicht genügend Buße ausgeübt haben. Man kann Krishna durch die Required Penance wahrnehmen, dass ein Devotee alles tut, um zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Nandarani Priya, dieser Einsatz, den der Devotee macht, alles anzunehmen, was günstig ist, und alles abzulehnen, was hinderlich ist. Das ist eine Art von Buße, die aber nötig ist, um Krishna zu sehen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Devotee gesprochen, der mir psychologisch erklärt hat, also aus der psychologischen Sicht erklärt hat, warum manchmal nach seinem Dafürhalten Devotees nicht immer so enthusiastisch sind, nicht so an ihre ursprüngliche spirituelle Kraft herankommen. Der Devotee sagte mir, das liegt daran, dass die Devotees so hohe Ideale haben, aber wenige Dinge einhalten. Wenn man Dinge einhält, die man weiß, dann kriegt man mehr geschenkt. Und dann hält man wieder mehr spirituelle Dinge ein und bekommt wieder mehr Dinge bekommen. Aber wenn man immer Dinge hört und man hält die nicht ein, dann verschwindet die spirituelle Welt. Immer mehr. Das ist ein Gesetz, der hängt mit Anziehungskräften zusammen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man Commitments einhält. Das sagte so ein Devotee. Letztendlich können wir Krishna nicht wahrnehmen um uns herum. Ja, hier wurde von Buße gesprochen, aber wir können letztendlich, wenn wir ganz tief gehen, wir können Krishna und ganz einfach werden, wir können Krishna nicht wahrnehmen aufgrund unseres Mindes. Wenn unser Geist einfach geläutert wäre, dann würde sich im Spiegel unseres Geistes Krishna immer aufhalten und nie verschwinden von uns. Und dieser Mind ist dermaßen, ich will mal sagen, wenn der gestört ist, ist es so schwierig für ihn, Krishna wahrzunehmen im Leben. Es ist so schwierig. Ich würde euch jetzt am liebsten zum Seminartext ein Fernseher hier hinstellen. Aber ihr seid ja imaginär sehr gut. Und von einem Experiment erzählen. Also den würde ich am liebsten zeigen. Aber ich mache es jetzt mal im Sinnbildlichen. Die Taste an, ping, es geht los. Also auf der, das ist ein Fernsehspiel, Fußball. Die Schwarzen, Fußballern gegen die Weißen, im weißen Trikot. Ein Geringe ist da und die eine Versuchsgruppe sitzt da, genauso wie ihr, die den Leuten, die das Experiment leiten, sagen sollen, was auf dem Fernsehschirm geschieht. Versuchsgruppe A, die Studenten beobachten das und zählen die Tore. Es wird also nichts angesagt, nur Musik läuft, klassische Musik. Und sagen, ja, für die im weißen Trikot sieht das Spiel so aus, sie haben verloren. Sie haben nur 3 Tore geschossen, während die schwarz gekleidete Mannschaft 4 Tore geschossen haben. Ist das alles, fragen die, der Versuchsleiter. Ja, sagen die. Die gehen raus, die nächste Versuchsgruppe kommt und sie beschreiben, was sie sehen. Es waren ungefähr 50 Versuchsgruppen, habe ich gehört. Dann wurden alle in einer großen Halle zurück zusammengebracht. Und da sagte der Versuchsleiter, ich möchte Sie ein bisschen überraschen, ich spiele nochmal den gleichen Film. Das gleiche Spiel war da. Und da sagt der Versuchsleiter, was ist denn das hier? Und erst dann sehen Sie ihn. Einen Bären. Ein Bären. Grizzly oder so, der über das Fußballfeld die ganze Zeit läuft und rennt. Aber weil der Geist denkt, es ist doch nicht möglich, dass da ein Bär ist. Das ist ein ganz normales Fußballspiel. Deswegen sehen die nicht den Bären, der das Interessanteste am ganzen Spiel ist. Denn so ein Spiel ist ja nun, das sieht man ja immer, besonders jetzt im nächsten, im kommenden Sommer, habe ich gehört, gibt es viele Spiele. Der Geist blendet Wirklichkeiten aus, darum geht es mir. Und das ist, was wir jeden Tag erleben, wenn unser Geist nicht richtig präpariert ist, um Krishna zu erkennen. Krishna umgibt uns, er ist ständig gegenwärtig. Und morgen werden wir mit einem erstaunlichen Theaterspiel anfangen, wo wir diese Sache beleuchten aus künstlerischer Sicht. Krishna ist ständig da, aber weil der Geist einfach nicht purifiziert ist, nicht geläutert ist, können wir Krishna nicht sehen. Es gibt sowas wie passive Spiritualität im Sufismus, wo ein Sufi-Heiliger sagt, ich komme nicht mehr weg von Gott, er ist überall, er umgibt mich ständig. Lass mich doch einmal alleine, sodass ich nicht immer so ergriffen bin und meinen normalen Tätigkeiten nachgehen kann, wie essen und schlafen. Da ist die Sicht umgekippt. Er sieht das, was die sich der bedingten Seele ausblendet. Die Reise, die uns dazu führen wird, Krishna wahrzunehmen, im Felde unseres Lebens, überall wahrzunehmen, werden wir morgen versuchen, begehen. Ich habe sie in verschiedene Kapitel getan. Morgen früh werden wir gleich am Anfang ein Theaterstück erleben. Bhagavati, ich sehe dich noch da, wenn du inspiriert bist, daran teilzunehmen. Es ist wirklich ein ganz einfaches, aber ein total powervolles Stück. Dies mehr der modernen Art. Hättest du Lust, auch teilzunehmen? Dann habe ich nämlich die drei Leute zusammen, die da mitmachen könnten. Für dieses Seminar möchte ich mit meiner Anmoderation nur ein paar Dinge in die Luft gesetzt haben. Und ich verspreche mir und auch euch, wir fangen morgen mit einem hochspirituellen Text an aus dem Chaitanya Bhagavat. Ich möchte mein Bestes geben, euch ein bisschen zu helfen, auf diese Reise mit mir zu gehen, wie wir Schritt für Schritt Krishna wahrnehmen können. Ich werde bewusst anfangen, was manche von euch schätzen werden und andere überrascht vielleicht. Ich werde einen Schritt für Schritt Vorgang anwenden. Ich werde zunächst einmal damit anfangen, wie wir Krishna in unserer unmittelbaren Umgebung wahrnehmen können. Und werde dann über Dinge kommen, wie wir ihn in den Schriften wahrnehmen können und wie wir ihn dann vielleicht also durch verschiedene Augen wahrnehmen können, Linsen wahrnehmen können, also wie wir verschiedene Hilfen nehmen. Und dann werde ich versuchen, ja, das zu einem überraschenden Abschluss zu geben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr an diesem Seminar teilnehmen würdet, in der Gänze, weil ich euch eben auf eine Reise führen möchte, wo es wichtig ist, die Schritte nachzuvollziehen. Das Seminar ist so arrangiert worden von Vaishnava Prabhu und mir, dass wir genügend Zeit haben, auch für die Devotees, dass ihr Austausch pflegen könnt. Wir haben zwei Seminarblöcke. Es gibt morgen ein bisschen Yoga, das machen wir zur Entspannung. Nicht? Die Idee ist, weil ich weiß, manche fühlen, oh Yoga, ich bin doch jetzt noch jung und kräftig und gesund und so. Oder dass manche, das ist zur Entspannung gedacht, damit der Geist, weil viel Information auf euch zukommt und ich euch ein bisschen bewegen möchte im Geiste. Nicht, das ist nur zur Entspannung, dass wir gespannt bleiben. Auch manche von euch haben eine harte Woche hinter sich, die brauchen ein bisschen Gesundung und Kräftigung. Es ist aber nur ganz kurz und wenn man nicht daran teilnehmen möchte, braucht man nicht da teilnehmen. Wir haben ein Yoga Nidra, wo wir so ein bisschen in die meditative Spur des Yogas reingehen und ein ganz harter Yoga mäßig, dass wir nur nicht einschlafen, das dann für 20 Minuten. Also wir haben es ein bisschen gemacht, wir werden auch Musik machen und verschiedene Sachen. Gut, heute Abend will ich bewusst nicht zu lange machen, weil ich denke, es ist gut, dass ihr ankommt, dass ihr ein bisschen euch austauscht, ein bisschen Prasadam zu euch nimmt und so weiter. Wir machen es so, dass ich morgen eine Lecture geben werde, die gehört zum Seminar dazu, aber wenn, ja, wäre schön, wenn ihr da seid und dann die morgige Lecture gehört dazu, die ist noch ein bisschen theoretisch und dann kommen halt die Seminarteile, so mit Tipps und Techniken und Dinge, die man machen kann im Leben. Alles auf der Grundlage der Schriften. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es gemacht. Ich bin wirklich total froh, euch alle zu sehen. Es ist irgendwie so die Freude des Heimkehrers. So wie wenn man von Sibirien gekommen ist und noch lebt. Nicht, die einen überkommt, wenn man so nach weiten Reisen nach Deutschland zurückgekommen ist. Wir waren ja auch im Löwenpark. Und die Löwen haben uns kurz, ein Löwe hat uns kurz zwei Lippen haben uns ihre Power gezeigt und da haben wir schon gedacht, naja, wenn wir hier gut rauskommen, dann feiern wir erstmal. Und essen einen Apfel. Das war richtig ein bisschen gespannt. Ne? Gut. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem? Etwas, was euch im Geiste geht zu diesem Zeitpunkt? Ist schon ein bewegendes Zitat von Prabhupada, wo wir angefangen haben. Nicht? Es ist die Möglichkeit für uns, Krishna im Herzen zu empfangen und ihn zu sehen. Und er spricht davon, als wäre es so einfach, wie wenn man einen Fernseher anschaltet. Das ist ja etwas, was in der Erfahrung von uns modernen Menschen ist. Da gibt es nur eine Taste und schon ist das Bild da. Mich hat das sehr, sehr inspiriert, diese Sache. Und ich habe dann in Anapa eine Vorlesung besucht von Devamrita Swami. Prema Netra hat er sie genannt. Gut vorgetragen, fand ich sehr, mich sehr gewundert. Und er hatte einen sehr schönen Punkt gemacht in der Vorlesung. Er sagte, wenn wir immer denken, es ist unmöglich, dann wird es immer unmöglich bleiben für uns. Hare Krishna. Anandini, du hast deine Frage. Also sehe ich das richtig, dass du... Ja.
Children, they have such confidence, such a clear vision of God, even if they are pious or so. And later, the same person is somehow become distant, and some like philosophy comes in between the person and the God. You know, philosophy shall actually help us to come closer to God, not to make a distance. And also the point that because our minds are not yet purified, but the child has the same mind and it's the same. It's also not with a purifying mind, but still God is much closer.
Mm-hmm. Warum ist es so, dass das Kind mit seinem kindhaften Vertrauen so sehr oft so einen leichten Zugang zu Gott zu haben scheint, auf so einer ganz einfachen Ebene, während manchmal Menschen, die den spirituellen Weg gehen und so viel Philosophie haben, dies ganz grundsätzliche Vertrauen fast zu verlieren scheinen. Ich kann sehr viel anfangen mit deiner Frage. Es ist mir sehr tief gegangen. Ich war in meiner Kindheit, bin ich immer Bäume geklettert, um möglichst nahe zu Gott zu sein. Das war die Idee. Ich wollte so weit wie möglich Gott nahe sein. Deswegen war ich auf den höchsten Bergen, Bäumen. Das war ein Riesenproblem, weil ich manchmal mit der Feuerwehr runtergeholt werden musste. Ich kam nicht mehr zurück. Das war also ein Riesenproblem, weil ich immer so nahe wie möglich sein wollte. Es ist sicherlich kindhaft. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada sagt, dass das Lebewesen eine vulkanische Energie hätte, Gott näher zu kommen. Das ist in jedem Menschen drin, diese Kraft, dieses Suchen, Krishna näher zu sein, das schläft nie. Natürlich als Kind ist der Ausdruck ein anderer als ein Erwachsener. Und es ist auch von einem Erwachsenen erwartet, das anders auszudrücken. Ein Kind, wenn das sagt, gaggeldigub, gub, also so spricht wie ein Kind, sind wir alle total begeistert und inspirieren es weiterzusprechen. Sag mehr. Nicht? Und, aber wenn ein Erwachsener bei einer Examensprüfung anfängt, die gleichen Vokale von sich zu geben, sagen, das ist nicht angebracht. Das konntest du als Vierjähriger machen, da war es okay. Also auch in unserem spirituellen Leben müssen wir schon einen anderen Ausdruck finden, als jetzt einen Baum hochzuklettern, um Gott näher zu sein. Nicht? Also wir brauchen Hilfen und so weiter. Es ist jedoch so, dass im Erwachsenen-Dasein kommen wir mit so vielen Sachen und so vielen belastenden Dingen zusammen, die uns unsere Aufmerksamkeit so in Anspruch nehmen, dass wir einfach den Fokus manchmal verlieren, auch als Devotees. Wir werden so gefordert von so vielen Themen und so vielen Dingen. Auf unserer spirituellen Reise, darüber habe ich oft jetzt gesprochen, kommen Dinge auf uns zu, mit denen wir absolut nicht gerechnet haben. Wir dachten, wir fangen bei Punkt A an und gehen einfach mit der Zeit wie so ein Vektor nach oben. Das ist, was man meistens denkt und was man auch hofft. Übrigens, das gleiche Zeichen findet ihr bei der Deutschen Bank. Investiert und ihr macht sofort finanziellen Fortschritt und kommt durch. Dann merken wir plötzlich ganz wichtige Dinge in unserem spirituellen Leben, dass wir noch Anziehung haben an materielle Dinge und dass es mehr wie so eine Schlangenlinie geht. Ne? Krishna spricht davon, mein Devotee mag Vertrauen in mein Katar haben, aber aufgrund von gewissen Schwächen macht er manchmal noch angehaftet sein zur Sinnbefriedigung, obwohl er weiß, das bringt nur leidvolle Ergebnisse mit sich. Mein Devotee sollte Mut fassen. Er sollte nicht traurig sein darüber. Er sollte weiter mein Katar hören und er wird sicherlich dann zu mir kommen. Also das sind die kleinen Einschübe, die dann kommen. Das ist alles, Anandini, das passiert bei jedem. Dann kommen aber die wirklich intensiven Erfahrungen, dass plötzlich so ganz große Einbuchtungen kommen. Ich habe von einem der Könige in Puri jetzt gelesen. Dieser König von Puri, stellt euch das bitte mal vor, der war einer der verbleibenden Hindu-Könige, die sich nicht dem muslimanischen Einfluss beugten. Sein Vater trat zum Islam über. Er weigerte sich aber und weigerte sich auch, eine überzogene Steuer an die Fremdherrschaft zu zahlen. Dann wurde er eingesperrt ins Gefängnis. Im Gefängnis gegeißelt. Und im Gefängnis sang er dann ein Lied. Ein trauriges Lied. O Herr des Universums. Man sagt, dass du mit deinen Armen alle deine Devotees umarmst. Was sollen die Leute denken, wenn sie über mich hören? Wie werden sie weiter Vertrauen in dich haben? Herr des Universums. So ein trauriges Lied sang er. Dann kam er raus aus dem Gefängnis. Dann kam wieder so eine Sache. Schließlich wurde der König, da war dann noch ein Profunctory King, da wurde er aber also durch gemeine Intrigen rausgelotst. Das kann manchmal passieren, dass Dinge geschehen auf dem Wege, wo wir wirklich harte Einbußen kriegen, harte Dinge, die wir erleben müssen. Das ist alles da, Anandini, weil ganz tief in unserem Herzen zwei Wünsche ganz stark gegenwärtig sind. Der Wunsch zu genießen und der Wunsch zu kontrollieren. Und Krishna muss uns dazu verhelfen, dass wir demütig werden, dass wir bereit sind hinzuschauen, wo was zu verarbeiten ist. Und tiefer diese Wurzeln ausgraben. Deswegen bringt er uns auf den Amboss Gottes. Dass wir endlich dazu kommen, zu verstehen, ich bin nicht Rasaraj, der Genießer der Rasas, Krishnas Rasaraj. Nicht? Und diesen Umkehr in unserem Denken machen, der so wichtig ist, damit wir mit seriöser Spirit Krishna Bewusstsein anfangen. Nicht? Das ist so wichtig, Kinder. Das ist so wichtig. Und deswegen kommen wir manchmal dazu, dass dass wir so hart geprüft werden, Anandini, dass auch unser Shraddha manchmal nicht mehr so da ist. Der muss dann erst wieder hochkommen. Der Weg des spirituellen Lebens ist also nicht unbedingt nur so. Gestern habe ich mit einem meiner liebsten Freunde gesprochen. Der ist so nektarhaft. Der hat ein Herzversagen gekriegt. Ich kann euch gerne seinen Namen sagen. Giriraj Maharaj. Vor anderthalb Stunden haben wir über spirituelle Erfahrungen gesprochen und Braj Bhakti, weil er ist ja, heißt ja Giriraj. Und dann dann sagte ich ihm, ich möchte unbedingt zu dir kommen und sehen, was du für Verwirklichung hast. Und sagte, warum? Er hatte mir ein paar sehr nice Artikel geschickt. Er hat ein Buch geschrieben über Krishna, sehr nice, und wohl möchte, dass ich das Vorwort dazu schreibe, und hat mir also die Artikel, ist nicht falsch gesagt, Kapitel von dem Buch gegeben. Und ich habe gesagt, weil du bist jetzt seit 5 Jahren, hast du schlimmste Herzoperation hinter dir, und schreibst so tolle Sachen über so tolle, tiefe, spirituelle Punkte, dass ich weiß, dass in deinem Herzen tiefe Dinge drin sind. Warum weiß ich das? Weil in extremen Umständen zeigt sich, ob der Schatten da ist oder nicht. Es ist genauso wie ein Elefant. Ein Elefant sieht ja absolut schlaff aus. Das sagt man in Norddeutschland. Ich hoffe, das ist jetzt gesellschaftsfähig. Wenn du aber den Elefanten an so eine starke Eisenkette bringst und er macht einfach nur mal mit dem Fuß so, dann sprengt er die Eisenkette. Und dann merkst du, Mensch, der ist das stärkste Tier. Deswegen sagen wir auch, die Liebe der Gopis ist die stärkste. Warum? Weil in den prüfungsreichsten Situationen kommt die Stärke zum Vorschein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet für ein unverheiratetes oder auch für eine Frau, verheiratet oder unverheiratet, in der vedischen Gesellschaft inmitten der Nacht das Zuhause zu verlassen. Ihr wisst, als Lord Ramachandra einmal durch seine Stadt Ayodhya ging, da hörte er, wie ein Wäscher, ein gemeiner Wäscher, zu seiner Frau sagte, ich kann dich nicht mehr annehmen, du warst die Nacht nicht zu Hause, ich weiß nicht, wo du warst. Ich bin ja nicht so wie Ram, der einfach Sita angenommen hat, nachdem sie lange im Haus eines anderen waren, bei Ravana. Das waren die Umstände. Wenn die mal nicht da war, die Gopis sind jede Nacht zu Krishna gegangen. Es heißt, wie starke Flüsse haben sie die Berge der sozialen Konvention durchbrochen. Sie haben ihren Weg sich gebahnt zu Krishnas Lotusfüßen. Sie haben alles aufgegeben. alle Sicherheiten. Das war suizidal. Da zeigt sich, was für eine Liebe für Krishna die haben. Nur Krishna. So, da müssen wir auch, da kommen wir auch hin. Irgendwann wirst du sagen, Anandini, wenn du all das so durch bist, nur Krishna. Und dahin wirst du gebracht durch den Entwicklungsweg. Und manchmal kommen halt diese Dinge vor, wo das Vertrauen scheinbar weg ist. Aber das ist auch nur scheinbar. Krishna steht zu seinen Devotees, auch wenn sie manchmal so ein bisschen einen schlingernden Weg haben. Mangamaya Prabhu.
Wir haben auch gesprochen über kritische Gottesvertrauen oder Wahrnehmung.
Ja.
Aber da steht auch immer noch das Element von kindlich drin. Denn als Kind hat man auch die Neigung, sich was einzubilden. Das wissen alle Eltern, die Kinder haben. Dinge, die es gar nicht gibt oder die gar keinen Bezug zur Realität haben. So inwieweit steht jetzt die Gottesverwirklichung? Also es ist ja auch eine Wissenschaft, wo man auch dann klar sieht, dass das wirklich eine Gottesverwirklichung ist und nicht nur der Geist. Denn wenn du hattest am Anfang gefragt, was hat euch so beschäftigt an diesem Seminartitel, Krishnas Dasein, habe ich jetzt so für mich empfunden, was mag man sich alles darunter vorstellen? Die Devotis, die der Devotis, die denken, ich möchte einfach nur über Krishna hören, seine Spiele und seinen Lilas und all das. Aber inwieweit steht das im Verhältnis? Oder gibt das allein schon die Kraft, diesen Prozess in Gang zu setzen, dass sich eine wirkliche Gottesverwirklichung darstellt? Oder braucht man diesen wissenschaftlichen Vorgang vom Sadhana oder alles, was wir jetzt im Laufe des Seminars gleich hören werden? Wie steht das in Beziehung zueinander? Damit es
das keine Imagination ist. Da habe ich viel mit einem wissenschaftlich orientierten Devotee gesprochen, der auf den Spiegelartikel, den Sternartikel reagierte. Im Sternartikel stand, dass es ein Gotthormon gibt. Oder war der Spiegel? Was also so für diese Idee eines Gottes verantwortlich ist. Was also sehr, das hat man jetzt endlich gefunden. Das religiöse Hormon. Ne? Und der Devotee hat ihm gesagt, ja, wir haben denn diskutiert, hart diskutiert, wo können wir von einer Einbildung oder einer vielleicht auch chemischen, also hormonellen Fabrikation sprechen und wo sind wirkliche Erkenntnisse? Ich werde da noch ein bisschen drauf eingehen. Es gibt letztendlich kann ich dir sehr gerne sagen, man kann Krishna sehen durch bestimmte Augen. Augen, die mit dem Balsam der Liebe besprechen werden. Das braucht man, damit sich die Augen öffnen für die Wahrnehmung von Krishna. Bhakti muss da sein. Ohne Bhakti, Duryodhana hat ja auch Krishna gesehen, aber er hat ja keine Bhakti gehabt für Krishna. Und deswegen dachte er, er ist ein Mystiker. Auch als Krishna die universale Form gezeigt hat, war er nicht besonders beeindruckt, weil in der Zeit gab es viele und gibt es viele Mystiker, die können unglaubliche Dinge machen. Das können wir uns heute nicht vorstellen. Was machtvolle Dämonen für Zauber wirken konnten in der vedischen Zeit, da waren Leute wie Duryodhana, die waren da nicht besonders beeindruckt drüber. So, es geht darum, Bhakti zu entwickeln im Herzen. Und dieser Vorgang, Bhakti zu entwickeln, ist halt im Bhagavatam gibt es die verschiedenen Schritte der Gottesverwirklichung. Und der erste Schritt fängt an, Krishna in der allernächsten Umgebung zu sehen, nämlich, dass die Sonne sein Auge ist und der Mond seine Augen. Sonne und Mond, seine Augen sind von dieser kosmischen Form. Was dadurch entsteht, ist eine Nähe zum Thema Krishna. Ein Anfang vom Bhakti. Krishna ist ja da. Ne? Und somit wird gesagt, damit du also nicht Imagination verfällst am Anfang, ist es ganz wichtig, den Vorgang der Schriften zu folgen. Bei diesem ersten Schritt der Gottesverwirklichung wird ja genau in Schriften festgehalten, so, 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 so. Und dein Auge wird also trainiert, um den Herrn zu sehen. Und wenn du diese Schriften dann so langsam folgst, dann siehst du das auch irgendwann so. Baladev Vidya Bhushana macht so einen totalen Kommentar dazu. Er sagt, fand ich total interessant, er sagte, in den vedischen Schriften heißt, Männer sollen nicht zu eng mit Frauen Gemeinschaft haben, außer ihrer eigenen Frau. Das ist nicht gut für ihre Sinnbeherrschung und Geistbeherrschung. So heißt es in den vedischen Schriften. Und sagt Baladev Vidya Bhushana, aber jeder findet die enge Gemeinschaft mit Frauen nektarhaft. Also wir sehen das nicht so, dass das nicht gut ist. Er sagt aber, wenn man weiter in den Schriften hört, wird man bestimmte Erfahrungen machen und sehen, dass es, wird man das dann auch so sehen. Das war sein Beispiel. Ich weiß, in einem heutigen zeitkritischen Kontext, besonders in Deutschland, ist das ein schwieriges Thema vielleicht, aber versucht bitte einfach nur mal den Geist zu erfassen. Wir hören etwas, aber wir sehen es nicht so. Darum geht es. Das war das Beispiel. Es geht nicht um, was war ein historisches Beispiel, was in der damaligen Zeit jeder so gesehen hatte. Es geht, wir hören etwas, wir sehen es aber nicht. Aber durch das Hören wird von der heiligen Quelle wird langsam etwas, man nennt das Aropya Bhakti, erzeugt, dass man eine bestimmte Sicht so entwickelt. Und dieses Hören muss halt von den Schriften geschehen. Und von den Schriften muss man geleitet werden. Und so kommt man nicht in den Bereich der Imagination. Es ist jedoch nicht so, dass durch das Hören etwas übergestülpt wird. Es ist mehr so, dass durch das Hören etwas im Innern Schlafendes geweckt wird und zum Vorschein kommt. So muss man es sehen. Und das sieht ein Devotee danach so. Aber nun komme ich so ins Erzählen rein. Und mir ist es ganz wichtig, nicht zu spät aufzuhören und euch die Zeit zu geben, dass ihr enthusiastisch an dem Seminar teilnehmt. Vielleicht dürfte ich unsere Schauspieler bitten, ganz kurz nur, also mal sehen, ob sie sich für das Schauspiel erwärmen lassen, hier zu bleiben. Und euch anderen, möchte ich ganz herzlich danken, dass ihr hier seid und mir diese Chance gibt, zu euch über dieses Thema zu sprechen. Wie gesagt, ich habe etwas Systematisches vorbereitet und ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich selber auch sehr, ihr merkt es vielleicht, das ist so mein Thema, nicht? Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.